Ja, freue mich mit euch gemeinsam Gottes Wort reinschauen zu dürfen. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, herzlich willkommen. Wir sind gerade in einer Serie in diesem Hebräerbrief und wir gehen da Vers für Vers durch die Bibel durch und schauen, was Gottes Wort uns zu sagen hat. Und heute sind wir so im dritten Kapitel in einem Abschnitt, wo es, wie schon gesagt wurde, ums Herz geht. Und damit wir uns das so visuell vorstellen können, habe ich ein Herz mitgenommen. Das ist nicht im Maßstab, es ist nicht wirkliches Herz, gell? Also es ja, fake. Aber damit wir uns vorstellen können, um das geht es heute, um dieses Herz, um dein Herz und um mein Herz. Letzte Woche haben wir darüber geredet, wie im Hebräerbrief Jesus mit Mose verglichen wird. Jesus wird im Hebräerbrief mit vielen Personen verglichen und letztes Mal mit Mose. Und heute werden die Israeliten, die Nachfolger von Mose, die Mose angeführt hat, mit den Gläubigen, mit Christen, den Nachfolgern von Jesus, verglichen. Also zuerst waren die zwei Leiter verglichen worden von diesen zwei Gruppen und heute werden dann wir, die Nachfolger von diesen zwei Personen, miteinander verglichen. Und wir können lernen etwas von dem, was damals passiert ist, vor vielen Tausenden von Jahren. Und so, wenn du die Bibel da hast, schlag auf mit mir. Im Hebräer 3 sind wir unterwegs. Im Hebräer 3, ab Vers 7. Da heißt es Folgendes. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen mein Werk 40 Jahre lang. Und darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meinen Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Also da geht's gleich rund, gell? Heute geht es ums Herz und es geht um ein hartes Herz und um ein weiches Herz. Und ich weiß nicht, ob du Leute kennst, die ein hartes Herz haben. Kennst du so jemanden, wenn ich jetzt sage, hey, jemand, der wirklich ein steinernes, ein hartes Herz hat, hast du einen Namen im Kopf, an dem du denkst? Hoffentlich nicht du selber. Aber vielleicht fällt dir jemand ein, wo du sagst, boah, der ist echt so, boah, so irgendwie hart, irgendwie zu dem durchzudringen, gell? Und dann gibt es andere Personen, die sind einfach herzlich. Die sind einfach angenehm. Gell? Da kann man einfach flüssig gut mit denen reden, man verbindet, man connectet sich, das läuft. Gell? Und um diesen Unterschied geht es heute in diesem Text. Und da wird gleich angefangen mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Wir haben jetzt schon öfter gehört, gell, im Hebräerbrief, der hat ganz viel im Alten Testament aufgegriffen, ganz viele Themen, ganz viele Bibelstellen. Und heute zitiert er, das sind vier Verse, die zitiert er aus einem Psalm, Psalm 95. Könnt ihr einmal nachlesen. Die sind dort rausgenommen. Aber Psalm 95 geht noch weiter zurück auf was, was damals passiert ist mit Mose und dem Volk Israel. Was ist das, was damals passiert ist? Damals waren sie unterwegs. Sie sind befreit worden aus Ägypten, kommen raus aus der Gefangenschaft, gell, wir kennen die Geschichte. Und sie sind in der Wüste, sie begegnen Gott am Berg Sinai und dann kommen sie zur Grenze des Landes. Und Gott sagt, hey, das ist das Land, was ich euch gebe. Was passiert dann? Sie schicken ein paar Leute raus, gell, die schauen sich das Land an und dann kommen sie zurück und sagen sie, das geht nie. Also keine Ahnung, was Gott sich da gedacht hat, aber das geht nicht. Wir schaffen es nicht. Das ist Land, das können wir uns nie nehmen. Gell? Und von diesen 12 Leuten, 10 von denen sagen, absolut keine Chance. Und 2 sagen, doch, wir vertrauen auf Gott, es ist möglich. Und so, das ist diese Geschichte, auf die da gerade Bezug genommen worden ist. Kannst du dir vorstellen, du bist jetzt kein Israelit, du lebst nicht vor 3400 Jahren, gell? Aber stell dir mal vor, du bist in dieser Situation, du stehst an der Grenze dieses Landes, du bist befreit worden aus der Gefangenschaft, hast gerade alles Mögliche erlebt in der Wüste und jetzt ist die Frage, gehst du in dieses Land oder nicht? Hörst du auf das, was Gott sagt oder nicht? Glaubst du das, was er sagt oder nicht? Das ist die Situation, an der die Menschen damals waren. Und was haben sie gemacht? Lesen wir es noch einmal in Vers 7. Heute, also wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Also was haben sie gemacht? Sie haben sich aufgelehnt. Sie haben, sind nicht in dieses Land gegangen. Gell? Sie haben gesagt, Gott, ich glaube, das wird nichts. Und sie haben dann auch die Folgen davon getragen, aber dazu kommen wir noch. Aber was da ganz wichtig ist, es geht da um das Volk Israel. Es geht da um gläubige Menschen, um Gottes Volk. Und wir werden diesen Vergleich jetzt immer gleich wieder sehen, dass es auch um uns Christen geht. Das ist ganz wichtig, sonst werden wir diese Bibelstelle nicht verstehen. Es geht hier um Christen, um gläubige Menschen. Wenn du Jesus kennst, dann geht es um die. Es geht um dich. Und diese Aufforderung, die da ganz am Anfang steht, verstocke oder verhärte dein Herz nicht. Verstocke, verhärte dein Herz nicht. Und da lernen wir gleich mal die erste Sache aus dieser Bibelstelle. Und zwar, du als gläubiger Christ hast die Möglichkeit, dein Herz zu verhärten. Es geht um Christen, es geht um gläubige Menschen. Du kannst auch als Christ, als Nachfolger von Jesus, wenn du sagst, ja, ich glaube, dass Jesus mir die Sünden vergeben hat, ich glaube, dass er mein Vater ist, ich glaube, dass ich einmal mit ihm auferstehen werde, kannst du trotzdem in diesem Leben heute dein Herz verhärten, verstocken. Weil sonst macht das ja gar keinen Sinn. Wenn das gar nicht möglich wäre, macht es keinen Sinn zu sagen, hey, mach das nicht. Gell? Versteht's, was ich sage? Also es ist möglich, dass du dein Herz verstockst. Und was haben sie gemacht? Sie haben genau das gemacht. Sie haben ihr Herz verhärtet. Sie haben gesagt, hey, Gott, wir sehen dieses Land, wir sehen die Menschen und wir sehen, was du gesagt hast. Und sie haben auf das gehört, was die Menschen gesagt haben. Die Menschen und das, was sie gesagt haben, war größer, war wichtiger, hat mehr ihr Herz berührt, haben sie mehr in ihr Herz reingelassen, wie das, was Gott ihnen vorher gesagt hat. Und da müssen wir verstehen, im Herzen geht es jetzt nicht um nur Emotionen. Also manchmal wird der Herz in unserer heutigen Zeit einfach für Emotionen verwendet, gell? Für Gefühle. Gell? Aber Herz im Hebräischen ist tatsächlich was, was den ganzen Menschen betrifft. Das ist das Zentrum deines Willens, Zentrum deiner Persönlichkeit, Zentrum deines Seins, das bist du. So, dein Herz, das ist dein ganzes Wesen. Gell? Nicht nur deine Gefühle, die gehören da dazu, aber nicht nur. Gell? Aber wie genau haben sie das gemacht? Also wie ist das passiert? Also wie können wir das auch verhindern, dass wir unser Herz verhärten? Wenn wir da weiterlesen, Vers 9. Sie haben Gott versucht und sie prüften ihn und sie sahen seine Werke 40 Jahre lang. Die Israeliten haben 40 Jahre lang, und da wird dann Bezug genommen auf das, was dann später passiert ist, nach 40 Jahren Wüste, gell, war nochmal ein ähnlicher Fall. Aber sie haben Gottes Wirken gesehen. Diese Geschichten, die erlebt haben, die kommen uns manchmal verrückt vor, gell, weil du wirst befreit, das sind 10 Plagen, die übernatürlich sind, und dann wirst du befreit und gehst da durch auf trockenem Fuß vorbei, links, rechts das Wasser. Man kann sich das gar nicht vorstellen, gell? Und dann kommst du da raus und du erlebst, wie Gottes Feinde einfach das ganze mächtigste Heer in diesem ganzen Reich besiegt ist. Und dann kommst du zu einem Berg und dort passiert dann alles Mögliche und dann erlebst du, wie Gott selbst in einer gewissen Form auf diesem Berg ist und du siehst es. Du bist in der Wüste, du hast nichts zu essen und Gott schafft es, dass er in der Wüste Fleisch isst. Du hast nichts zu trinken und Gott schafft es, dass du was zu trinken hast. Das alles haben sie erlebt, aber das hat ihr Herz nicht berührt. Und manchmal haben wir diesen Gedanken, hey, wenn ich nur mehr sehen würde, gell, wenn Jesus vielleicht da wäre, dann hätte ich mehr Glaube. Oder wenn Gott einfach da präsenter wäre, dann wäre mein Glaube und mein Herz weiter. Aber wenn wir da lesen, diese Geschichte, und auch wo Jesus dann da war, wo viele Menschen vieles gesehen haben, dann sagen wir, das hat gar nicht so einen Unterschied gemacht. Ob du jetzt 5 Wunder gesehen hast, 10 Wunder gesehen hast, 3 Heilungen, was auch immer, gell? Wie viele übernatürliche Sachen. Anscheinend war das nicht der entscheidende Faktor, ob jemand ein herzliches Herz hat, ob jemand einen Glauben gehabt hat. Und diese Israeliten, und jetzt schauen wir mal ganz kurz zurück zu dieser Geschichte, die steht in 4. Mose 12. In 4. Mose 12 wird uns beschrieben, wie die reagiert haben, das möchte ich, dass ihr das selber hört. Und zwar in 4. Mose 12, was habe ich gesagt, 12, das stimmt gar nicht. 4. Mose 14, du hast Folgendes, 4. Mose 14, also sie sind gerade an dieser Stelle, gell, die ich beschrieben habe, und dann heißt, und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, also murrten, sie haben sich beschwert, gesudert. Gell. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben werden oder noch in dieser Wüste sterben würden. Warum führt uns Gott in dieses Land, dass wir nur durch das Schwert umkommen, dass unsere Frauen, unsere Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen neuen Anführer geben und wir wollen uns wieder nach Ägypten zurückkehren. Sie wollen sich einen neuen Mose suchen. Und dann Mose und Aaron, sie ringen mit ihnen und sagen, hey, macht es nicht. Und was ist ihre Antwort drauf? Vers 10, da sagt die ganze Gemeinde, wir wollen sie steinigen. Wow, was für ein hartes Herz. Wie tief haben sie diese Nachricht von diesen Kundschaftern, das ist nicht möglich, das geht nicht, in ihr Herz reingelassen. Ihr Herz war hart. Und wir denken manchmal, ja, boah, die müssen damals echt irgendwie naiv gewesen sein, blöd gewesen sein. Wenn ich damals dabei gewesen war, das hätte ich ganz anders gemacht. Gell? Aber seien wir uns ehrlich, wie oft lassen wir das, was Menschen sagen, viel tiefer in unser Herz rein, als das, was Gott über dich sagt. Wie oft vertrauen wir und glauben wir diesen Versprechungen von dieser Welt, hey, das gibt dir was, hey, das macht dich glücklich, wenn du das hast. Gell? Viel mehr, wie das, was da in Gottes Wort steht. Und diese Bibelstelle sagt, wenn wir das machen, dann wird dieses Herz immer härter. Es verstockt. Und so, wie geht diese Geschichte weiter? Was ist dann passiert? In Vers 12 heißt es, habt Acht, ihr Brüder und Schwestern, dass ihr nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz ist, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Pass auf, dass nicht in dir ein böses und ungläubiges Herz ist, das sich dazu führt, vom lebendigen Gott abzufallen. Er hat diese Geschichte erzählt aus dem Alten Testament, der Autor, gell? Und jetzt wird er praktisch. Das Ganze ist ja auch Predigt, habe ich schon öfter gesagt. Gell? Er hört praktisch und er sagt, hey, das ist damals passiert und das heißt es jetzt für dich. Liebe Susi, lieber Franz, lieber Peter, wie auch immer du heißt, pass auf, dass dein Herz dich nicht von Gott wegführt. Lass es nicht zu, dass dein Herz dich wegführt. Und wie beginnt das? Es beginnt ganz klein in deinem Herzen. Und wie gesagt, das Herz ist ein Bild, gell, für dich, aber es beginnt ganz tief im Inneren von dir. Es gibt diese alte Stadt, die kennt ihr wahrscheinlich, Ephesus. Ephesus war eine Metropole damals, zur Zeit von Jesus, zur Zeit von Paulus. Gell. Eine richtig große Stadt, so London, gell, heutzutage, in der heutigen Dimension. Und diese große Stadt war einfach ein Zentrum von Wirtschaft, ein Zentrum von Kommerz, ein Zentrum von Religion. Also da ist es rundgegangen in der Stadt. Und dann über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte ist diese Stadt nicht eingenommen worden von Feinden, nicht besiegt worden, es hat nicht ein Erdbeben gegeben, sondern wisst ihr, was passiert ist? Diese Stadt ist komplett verlassen worden wegen Sandkörner. Und diese Stadt war am Meer und in dieser Bucht ist über die Jahre und Jahrzehnte ist immer wieder ein bisschen Sand reingetragen worden. Und was ist passiert? Irgendwann, nicht in einem Jahr, nicht in zwei Jahren, aber irgendwann war das so voll, diese Bucht, dass da keine Schiffe mehr haben reinfahren können. Und dann ist diese Bucht zugegangen und dann, wenn keine Schiffe mehr reinfahren können, dann ist die Stadt uninteressant für den Handel. Und diese Stadt ist verlassen worden. Wie ein kleiner Sandkörner. Und das sagt der Autor vom Hebräerbrief zu uns heute. Er sagt, hey, pass auf, dass in die Getriebe, im Getriebe deines Herzens keine Sandkörper des Unglaubens reinkommen. Keine bösen Sandkörner. Und was heißt das jetzt? Was sind diese Sandkörner? Um euch das ein bisschen darzustellen, habe ich da die Rutschen vom Emmet mitgenommen. Der darf halt nichts rutschen. Der ist nämlich gleichzeitig auch da so eine Tafel. Und was sind solche Sandkörner? Was sind solche Dinge, wo wir sagen, hey, das kann unser Herz hart machen? Das Erste, denke ich, ist einfach diese Frage, wirklich. Hat Gott wirklich gesagt, dass das so ist? Die Frage kennen wir von irgendwo her, gell? Ist das wirklich so? Vielleicht sind das auch einfach Sachen wie Gebete. Du bist Christ und du hast einfach für eine Sache gebetet und da passiert einfach nichts. Es geht nichts weiter. Du fragst dich, Herr Gott, hörst du mich überhaupt? Vielleicht sind das auch Wünsche, Dinge, die du sagst, hey, das wünsche ich mir schon seit Jahren und Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Bist du wirklich ein guter Gott? Diese Sachen passieren nicht. Vielleicht sind es auch Schicksalsschläge. Wirklich schwere Sachen, die du erlebt hast in deinem Leben. Mit denen du haderst, mit denen du ringst. Und all diese Dinge, und man könnte jetzt noch viel mehr reinschreiben, gell? Einfach Verletzungen. Gell? Jemand hat dich wirklich verletzt und du sagst, hey Gott, wieso hast du das zugelassen? Und du nimmst diese Dinge in dein Herz und du nimmst sie auf. Du nimmst all diese Dinge in dein Herz auf. Und was passiert mit diesem Schwamm? Der ist richtig, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, du kannst vielleicht sehen. Der wird voller Sachen. Gell? Und irgendwann, wenn ich da noch weitermachen würde, was würde passieren? Irgendwann wird der gar nicht mehr aufnehmen können. Es wird da gar nichts mehr reingehen in dieses Herz, weil es schon so voll, schon so verkalkt, schon so versteckt ist, verstockt ist. Das ist dieses Bild, das da gezeichnet wird. Und diese Frage, die wir uns natürlich stellen, okay, das ist das harte Herz, aber das will ja keiner. Gell? Also jetzt sagt keiner von euch, jawohl, das hätte ich gern. Gell? Ich hätte echt gern so ein richtig hartes Herz. Wie Stahl. Wie geht es jetzt? Was ist die Lösung dafür, dass dieses Herz weich wird? Dass dieses Herz nicht mich von Gott wegführt? Wie ist das irgendwie möglich? Und ich denke, die Bibel hat im Gesamten viele Antworten drauf, aber die Antwort, die der Autor da gibt, ist absolut gewaltig. Absolut gewaltig, was er sagt. Er sagt, Vers 13, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht unter euch jemand verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Ermahnt einander. Und dieses Wort ermahnen, das kann auch gleichzeitig ermutigen heißen. Also das ist im Hebräischen Parakaleo, das heißt herbeirufen. Das ist dieses Wort, wo du sagst, hey, komm her zu mir, sei mit mir, geh mit mir ein Stück. Gell? Dieses Wort, was auch manchmal als trösten übersetzt wird, auch als helfen. Der Heilige Geist wird auch als Tröster bezeichnet, das ist genau das gleiche Wort. Also ermahnen, ermutigen, was ist da dieses Bild, was da gezeichnet wird? Herr, öffne dein Herz für andere Menschen um dich herum und erlaube es, dass andere Menschen in dein Herz sprechen. Weil was passiert nämlich mit diesem Schwamm, wenn da jetzt ein zweites Herz dazukommt, jetzt wird es schwierig, ne? Machen wir es da drüben. Wenn da ein zweites Herz und dieses Herz, das ist voll. Das ist voller Leben. Das ist voller Freude, das ist voller Heiligen Geist. Das ist ein weiches Herz. Und was passiert, wenn jetzt dieses trockene Herz sagt, hey, ich bin bereit, zu dir zu kommen. Und die zwei kommen zusammen. Und das müsst ihr euch jetzt vorstellen, das sieht man jetzt nicht, gell? Aber was passiert nach einer gewissen Zeit? Hey, dieses harte Herz wird weich werden. Es wird weich werden. Und so dieses Bild und eben im Hebräischen Parakaleo und ich sag's einmal in ganz, ganz moderner Sprache. öffne dein Herz für andere. Du brauchst Gemeinde. Du brauchst Hauskreis. Du brauchst Zweierschaft. Du brauchst einen Mentor. Du brauchst Leute, die, von denen du sagst, hey, du darfst mir auch die harten Sachen fragen. Du darfst auch in meinem Leben sprechen und mir sagen, hey, ich möchte nicht nur über Oberflächliches reden, sondern ich möchte dich wirklich auch in mein Herz lassen. Das ist die Antwort, das ist das Gegengift, wenn man so will, was der Autor vom Hebräerbrief da gibt. Er sagt, wir brauchen einander. Gott hat sich das Leben als Christ in Gemeinschaft vorgestellt. Und er betont es so, er sagt, solange es heute heißt, sagt er später dann noch einmal, er sagt, hey, verschiebt es nicht auf übermorgen. Sagt, hey, irgendwann einmal werde ich das schon machen. Irgendwann lasse ich einmal jemand in mein Herz. Gell? Sondern sagt, hey, heute, öffne dein Herz jetzt. Und ich weiß nicht, wo du stehst gerade in deinem Herzen. Wie es deinem Herzen gerade wirklich geht. Wie würdest du dein Herz gerade sehen in Bezug auf Gott? Was ist das Erste, an das du denkst, wenn ich Gott sage? Wie geht es deinem Herzen da dabei? Ganz spannend, dieses Wort verstockt oder verhärten, das kennen wir aus der Medizin. Das ist eigentlich ein medizinischer Begriff, und zwar die Sklerose. Sklerose ist die Verengung der Arteriosklerose, ist die Verengung von Arterien. Wenn Arterien sich verengen, und wir haben Mediziner unter uns, die können euch das genau erklären, aber wenn Arterien sich verengen oder verhärten, kommt weniger Blut durch. Gell? Und was passiert irgendwann? Herzinfarkt oder Schlaganfall. Das ist das Bild. Und wie das ist das Bild, von dem da gewarnt wird. Hä, pass auf, dass dein Herz nicht hart wird Gott gegenüber. Lass diesen Getriebe, diesen Sand im Getriebe nicht in dein Herz rein. Weil vielleicht nicht heute und vielleicht nicht morgen, aber irgendwann wird dieser Sand im Getriebe dich von Gott wegführen. Und was wir da auch sehen, Vers 13, die letzte Sache, die ich euch da noch zeigen möchte in diesem Vers. Du hast, machst es heute, ermahnt, ermutigt, tröstet, seid füreinander da, heute. Warum? Damit niemand verstockt wird durch den Betrug oder man könnte auch sagen durch die Täuschung der Sünde. Sünde ist was zutiefst Täuschendes. Es ist zutiefst etwas, was deine Perspektive auf dieser Welt verändert. Es ist etwas, was deine eigene Sicht auf dich selbst auch verändert. Hey, und wenn du dich selbst nicht mehr klar siehst, wenn du selbst nicht mehr klar siehst, wo du gerade stehst, auch wo du stehst in einer Beziehung zu Gott, dann brauchst du jemanden, der in dein Herz redet, der zu deinem Herzen kommt, hey, und sagt, hey, lieber, wie auch immer du heißt, lass mich mit dir ein Stück gehen. Lass es nicht zu, dass dieser Sand dein Getriebe verunreinigt. Vielleicht gibt es Menschen, an die du gerade denkst, denen gegenüber du wirklich ein hartes Herz hast, wo du dir wirklich einfach schwer tust. Vielleicht gibt es eine Gemeinde, vielleicht ist es gar nicht die FEG, vielleicht eine andere Gemeinde, die dich wirklich verletzt hat. Vielleicht ist es auch die FEG. Vielleicht sind es Leute oder Leiter in Gemeinden, wo du wirklich einfach nur sagst, boah, aber Digga. Und diese Haltung drückt es ja schon aus, gell? Ich beschütze mein Herz, sagt sie das, gell? Ich lasse dich nicht dran. Vielleicht auch Gott gegenüber. Und so, das ist dieses Bild. Und was ist das Gegenteil von diesem Bild? Das sehen wir dann in Vers 14. Aber wir haben Anteil an Jesus, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standfest festhalten. Und dann wiederholt das nochmal, sagt er, solange gesagt wird heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Er sagt das noch einmal, hey, heute. Er wiederholt nochmal den gleichen Vers, sagt, hey, das will ich, dass du mitnimmst aus meiner Rede, aus meiner Predigt. Heute, tu es nicht, lass es nicht zu. Warum? Weil du hast Anteil an Jesus. Und das ist jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, biblisch-theologisch, aber was heißt das, Anteil an Jesus zu haben? Es heißt, das, was Gott Jesus gegeben hat und versprochen hat, diese innige Beziehung und all den Segen und all das, was dazugehört, mit Gott zu kennen, das sagt Jesus, hey, wenn du an mich glaubst, dann möchte ich dir das auch geben. Und er sagt, hey, wir können Anteil davon haben, wir können das auch bekommen. Wir können ein Leben in Fülle leben. Leben in Fülle heißt nicht, dass alles super läuft, aber es heißt, hey, das ist einfach eine andere Dimension, eine andere Qualität. Etwas, was diese Welt nicht bieten kann. Jeder von uns kennt diesen bekannten Vers aus Sprüche 4, gell? Mehr als alles andere behüte dein Herz. Und warum? Denn von ihm geht Leben aus. Das ist die Quelle des Lebens. Das bist du. Also du hast Anteil, das möchte Gott dir zusagen. Und was heißt es dann, diesen Anteil zu haben? Was heißt es, das nicht zu wahrzunehmen, nicht leben zu wollen? Das sehen wir wieder an dieser Geschichte von den Israeliten in Vers 16. Da wird es nochmal wiederholt, wird nochmal darauf Bezug genommen. Gell, du hast, einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er 40 Jahre lang zornig, wenn es nicht die, welche gesündigt haben, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Also was wird da gesagt? Meine Zusammenfassung. Diese Generation ist nicht in das verheißene Land gekommen, weil sie Gott nicht geglaubt hat. Weil sie Sand in dieses Getriebe reingelassen haben. Weil sie diesen Prozess gegangen sind und es zugelassen haben, dass ihr Herz verhärtet worden ist. Und da müssen wir bei dieser Stelle und im Hebräerbrief allgemein, kommt immer wieder dieses Thema hoch, wie ist es als Christ? Gell? Kann ich als Christ meine Rettung verlieren? Und vielleicht ist das auch das Thema, was bei dir da jetzt ein bisschen im Hintergrund schwingt, weil das wird auch manchmal angesprochen, gell? Der Autor im Hebräerbrief wird noch öfter drüber reden und wir werden auch noch drüber reden als Gemeinde. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht verpassen, was da eigentlich gesagt wird, was das Wichtige ist in dieser Bibelstelle. Da wird nämlich nicht gesagt, dass das Land ein Bild ist für den Himmel. Verstehst du, was ich sagen will? Da wird nicht gesagt, dass es nur die Israeliten, die in das heilige Land gekommen sind, das waren wirklich die Christen, das waren wirklich die, die Gott geliebt hat. Das sind wirklich die, die durchgehalten haben. Das sind die einzigen. Nein. Was wäre dann mit Mose? Der ist auch vorgestorben. Was wäre mit Aaron? Was wäre mit Miriam? Gott selbst sagt sogar, ein 4. Mose, das lese ich jetzt nicht, aber ein 4. Mose sagt er, hey, ich vergebe euch für das, was ihr gemacht habt. Er vergibt ihnen. Aber die Folgen tragen sie trotzdem. Sie werden das Land nicht erreichen. Das Bild, was da gezeichnet wird, ist nicht, dass die Wüste hast, von Gott getrennt zu sein. Das ist nicht das Bild. Ägypten ist von Gott getrennt zu sein. Sie wollten dorthin zurückgehen. Wir haben das gelesen vorher. Sie wollten nach Ägypten zurück. Und Gott hat gesagt, nein, ich lasse euch nicht zurück in Gefangenschaft. Ihr werdet jetzt noch nicht diese Fülle erleben, was es heißt, mit mir zu leben. Ihr seid in der Wüste. Und in der Wüste seid ihr trotzdem. Gott war trotzdem mit ihnen. Und so, es kann sein, dass du Christ bist, dass du gläubig bist, aber dass du geistig gesprochen in der Wüste bist. Dass du geistig gesprochen nicht das alles, was Gott in deinem Leben machen möchte, zulässt. Jeder von uns hat fließendes Wasser daheim und das funktioniert bei jedem genau gleich. Gell? Wasser auf, Wasser kommt. Und jeder von uns kann aber entscheiden, wie viel Wasser. Gell? Und in dieser Wüste zu sein, bedeutet nicht zu sagen, ah Gott möchte mir kein Wasser mehr geben, sondern da bin ich dann derjenige, der einfach das gerade so aufmacht, dass ich ein paar Tropfen von dem bekomme, was Gott in meinem Herzen machen möchte. Und Gott sagt, hey, da ist noch so viel mehr. Lass es nicht zu. Glaub mir doch, trau diesen Wasserhahn mehr auf. Es ist Gottes Kraft und Gottes Wirken in deinem Leben. Das ist dieses Bild, was da gezeichnet wird, dieses Bild, das wir da sehen. Gott möchte unser Herz reinigen. Gott möchte diese Bitterkeit und die Verletzung, die vielleicht da ist, in unserem Herzen wegnehmen. Gott möchte in deinem Herzen wirken. Gott möchte dein Herz weich machen. Das ist das, was wir da sehen in dieser Bibelstelle. Und ich finde es so, so spannend, der Spurgeon, ganz bekannter Prediger, das noch zum Abschluss, der hat auch über diese Bibelstelle einmal gesagt, hey, was heißt es, in dieser Wüste zu sein? Gell? Das heißt nicht, Gott nicht zu kennen. Aber das heißt vielleicht, dass du wirklich eigentlich keine Freude hast über Gott in deinem Leben. Das heißt vielleicht, dass du keinen Frieden hast, den Gott dir eigentlich schenken möchte. Das heißt vielleicht, dass Fruchtbarkeit, dass du nach außen hin wirkst, dass das nicht da ist in deinem Leben, weil du so mit dir selbst, mit deinem eigenen verkrusteten, verhärteten Herzen beschäftigt bist. Das heißt vielleicht, dass Gebet, wo Gott sagt, hey, das Gebet eines Gerechten ist mächtig, dass dein Gebet vielleicht gehindert ist aufgrund von dem, wo dein Herz gerade steht. Und das absolut Geniale, das absolut Schöne ist, dass dieser Wasserhahn, dass das Wasser da jederzeit verfügbar ist. Diesen Zugang zu Gottes Thron hast du, wenn du Kind Gottes bist. Und das ist was niemand, nichts, gar nichts auf dieser Welt uns bieten kann. Nichts in dieser Welt, kein Kurs, kein Seelsorger, kein YouTube-Video, nichts kann dein Herz Gott gegenüber weich machen. Das kann nur er selber. Und er sagt, ich möchte das. Möchtest du das? Ich bete mit uns. Mächtiger Vater, ich sage dir Danke für die Bilder, die du verwendest in deinem Wort, in der Bibel, die uns ein bisschen helfen zu verstehen, wer du bist und helfen zu verstehen, was du in unserem Leben auch machen möchtest, helfen zu verstehen, wie sehr du uns liebst und was du für uns getan hast. Und Vater, wir kommen vor dich als Gemeinde, wir kommen vor dich als einzelne Personen und wir sagen, Vater, bitte berühre unser Herz. Zeig uns auch, wo unser Herz hart ist, was wir vielleicht gar nicht mitkriegen. Lass uns nicht Leute sein, die auf morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr warten, sondern lass uns Menschen sein, die bereit sind, heute unser Herz von dir weich machen zu lassen, unser Herz von dir berühren zu lassen. Schenk uns Glauben, Vater. Schenk uns Vertrauen, dass dein Wort viel größer ist und viel vertrauenswürdiger ist, wie alles andere, was wir in dieser Welt von Freunden, von Familie, von Nachrichten, von was auch immer hören. Du bist gut und dafür sagen wir dir Danke. Amen.